Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast, der ersten im Dezember. Liebe Freunde, wir haben den November überlebt. Ich finde, das ist ein Grund zu feiern. Ich habe heute eine elendlange Podcast-Folge für euch. Aber sie lohnt sich, wenn du sie zu Ende anhörst, denn es könnte sein, je nachdem, wie du planst, dass du eventuell damit am Ende Geld sparen könntest. Schauen wir mal. Aber ich werde sie jetzt noch ein bisschen länger machen, als sie ohnehin schon ist, denn ich habe noch einen Nachtrag zur letzten FAQ-Folge. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir darüber geredet haben, wie man vorgehen kann, wenn man Privatkalender und Geschäftskalender nicht in einem Tool führen kann oder darf. Und ich hatte darum gebeten, wenn euch noch was einfällt, außer meinen Tipps, sich zu melden. Und es hat sich jemand gemeldet. Und zwar jemand, dessen Berufsbezeichnung ich irgendwie auch sehr, sehr cool finde, nämlich Fitnesstrainer für Zeitmanagement. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Roger Rogensinger, du kannst das gerne mal googeln, du findest ihn. Und der hat mir tatsächlich noch zwei Hacks für euch mitgegeben, die ich ziemlich cool finde. Einen davon habe ich in meine eigene Routine schon implementiert. Ich lese euch einfach kurz vor, was er geschrieben hat. Und zwar zum Thema. Ausgehend vom Sachverhalt, dass eine Synchronisierung von Geschäfts- und Privatkalender wirklich nicht möglich ist, auch nicht via Webplattform, empfehle ich zwei Alternativen. Erstens. Mach täglich ein Bild des Geschäftskalenders, gegebenenfalls auch von den notierten Aufgaben. Nutze diese Bilder je nachdem in der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht. Und diese Bilder werden entweder in der Bildergalerie belassen oder in der genutzten digitalen Notiz-App, zum Beispiel Apple Notizen, Notion oder Evernote, hinterlegt. Aktualisiere, respektive ersetze die Bilder, wie von dir empfohlen, regelmäßig, täglich, wöchentlich. Er schreibt, die Lösung ist suboptimal, beantwortet aber jederzeit und außerhalb des Schulgeländes, also damals war es, es ging um eine Lehrerin, und ohne großen Zeitaufwand die Frage, ob bei einer neuen Terminanfrage ein Zeitfenster bereits belegt ist. Der Nachteil ist, am Smartphone ist ein Switch nötig zwischen Fotonotizen-App und dem privaten Kalender oder am PC muss man halt mit zwei geöffneten Fenstern arbeiten. Achtung, dazu habe ich noch eine Anmerkung. Man kann das umgehen, wenn man sich einfach einen Pseudotermin legt. Entweder wenn du deine Wochenansicht fotografiert hast, einen, der ganztägig die ganze Woche geht, oder wenn du deine Tagesansichten fotografiert hast, dann eben ganztägig pro Tag. Und da kannst du, zumindest geht es beim Google-Kalender, mit dem ich arbeite, kannst du in der Beschreibung auch Bilder hinterlegen. Und dann kannst du dir also in den Termin das Foto von deinem Dienstkalender einfügen und dann musst du auch nicht mehr zwischen zwei Apps wechseln. So, und Hack Nummer 2, den er mir geschickt hat, eröffne im privaten digitalen Kalender einen zusätzlichen Kalender für Schule, Geschäft und so weiter. Dies ist in allen gängigen Kalender-Apps möglich. Stimmt, habe ich übrigens auch so. Trage darin die Zeitblöcke nur der Schul- oder Präsenzzeiten als ganzen Block mit Start- und Endzeiten ein, also ohne die einzelnen Fächer zu übertragen, was zeitaufwendig und fehleraufwendig ist. Nein, zeitaufwendig und fehleranfällig, so rum. Die Namensgebung der Zeitblöcke kann dann einfach zum Beispiel Schulzeit lauten. Er schreibt, die Lösung ist ebenfalls suboptimal, da eventuell für die Planung die Details, welche Themenfächer wichtig wären, entfallen. Wichtig ist hier noch die Ergänzung, dass die Frage, welches ist mein verbindlicher Hauptkalender, geklärt sein muss. Es wäre ja denkbar, dass der Geschäftskalender nur in Anführungsstrichen zur Unterstützung dient, beispielsweise wenn man mittels analogen Kalender arbeitet. Beide Hacks reduzieren den manuellen Aufwand, ständig jeden einzelnen Termin abgleichen und in den privaten Kalender übertragen zu müssen. Beide Hacks sind gedacht, um außerhalb der Schul- oder Geschäftsumgebung bei einer neuen Terminanfrage zu prüfen, ob das angefragte Zeitfenster überhaupt in Frage kommt. So, das wollte ich euch nicht vorenthalten, denn also dieses ein Bild machen und das einfach in meinen Kalender einfügen, das teste ich im Moment gerade, wie das für mich funktioniert. Denn im Moment ist es bei mir tatsächlich so, dass ich mich hinsetze und Freitagnachmittag wirklich alle Termine für die nächste Woche aus meinem Dienstkalender händisch in meinen privaten Kalender überführe. Das ist zum einen aufwendig, zum anderen muss ich dran denken. Und zum dritten muss ich natürlich unter der Woche, wenn neue Termine hinzukommen, dran denken, die auch einzutragen. Denn ich mache ja abends meine Tagesplanung, wenn ich an der Arbeit schon ausgeloggt bin, da habe ich also keinen Zugriff. Und ich muss gucken, dass ich das aktuell halte. Das ist alles ein bisschen aufwendiger. Jetzt versuche ich das mal, da eine Routine reinzukriegen mit dem Foto. Genau, so, das wollte ich euch nicht vorenthalten, darum soll es heute aber eigentlich gar nicht gehen, denn wir reden über das Bullet Journal. Und wir reden gleichzeitig auch über die Never-Ending-Frage, naja, analog oder digital. Und was bei der Planung allgemein die Geister scheidet, ist eigentlich beim Bullet Journal nie ein Thema, weil Bullet Journal bedeutet nur Notizbuch und Stift. Fertig. Oder vielleicht auch nicht. Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich meinen analogen Bullet Journal Kosmos verlassen und stehe seither so mit einem Bein in der analogen und mit einem Bein in der digitalen Welt. Und wie das ganz konkret aussieht und was ich in den letzten 12 Monaten gelernt habe, okay, inzwischen sind es 14, aber was ich in der Zeit gelernt habe und was ich dir empfehlen kann, darüber reden wir jetzt und halte ich fest, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ich weiß nicht, ob du meine Handschrift kennst. Wenn du mir auf Instagram folgst, kennst du sie, weil da teile ich ja ab und zu Bilder meines Bullet Journals. Meine Handschrift ist so klein, dass ich von einem normalen Matheheft immer nur die halbe Kästchenhöhe brauche, um was zu schreiben. Das bringt mir eine Menge Komplimente ein, weil meine Schrift, sie ist stark geneigt, sehr gleichmäßig und eben extrem klein, aussieht wie gedruckt. Es war aber jahrelang ein Elend, wenn es um digitale Handschriftenerkennung ging. Ich habe schon vor über 10 Jahren versucht, meine Notizen digital zu erfassen, damals auf einem iPad, aber die Ergebnisse waren ziemliche Katastrophe. Wenn ich in meiner normalen Schriftgröße geschrieben hätte, hätte man nicht viel mehr als eine dicke Linie gesehen. Ob das daran lag, dass die Stifte damals noch nicht dünn und sensitiv genug waren oder ob das daran lag, dass die Software die Handschrift erkannt und umgewandelt hat, noch nicht so ausgereift war, das weiß ich nicht. Vermutlich beides. Aber dieses Erlebnis hat jedenfalls dafür gesorgt, dass das Thema bei mir 10 Jahre lang vom Tisch war. Als ich also 2018 das Bullet Journal für mich entdeckt habe, kam mir überhaupt nicht in den Sinn, digital zu arbeiten. Zumal ich eventuell auch noch einen winzig kleinen Fetisch für schöne, hochwertige Papeterie habe. Und über wirklich gutes Papier zu streichen, sich für mich wie eine Wellnessbehandlung anfühlt. Also digital kann in dem Punkt tatsächlich nicht mithalten. Aber dann waren wir zu unserem Hochzeitstag 2023 in 2023, stimmt das? Ich weiß es nicht mehr. 22 oder 23, irgendwie so, in Karlsbad. Und wir mussten dann einen verregneten Vormittag rumbringen. Also gingen wir ins örtliche Einkaufszentrum. Und dort gab es einen Elektroladen, der direkt am Eingang Tablets ausgestellt hat, und zwar mit Stiften. Und das führte zu, nur mal probieren, Und dann habe ich große Augen gemacht. Denn bei dem nur mal probieren stellte ich fest, dass ich auf einmal in meiner normalen Winzschrift leserlich und super komfortabel Notizen machen konnte. Das war ein ganz schöner Gamechanger. Ich habe es trotzdem natürlich nicht direkt gekauft, weil so ein Tablet war nicht im Budget und das ist ja auch nichts, was man mal eben so nebenbei kauft. Aber der Gedanke ließ mich danach nicht mehr los. Und ein paar Wochen später habe ich aufgegeben, vernünftig sein zu wollen und das Geld zusammengezogen aus anderen Töpfen. Und es zog ein Tablet hier ein. Genauer gesagt, ein Samsung Galaxy S9 Ultra. So, Achtung, an dieser Stelle, das wird nicht der letzte Markenname gewesen sein, den ich hier erwähne. Ich sage es jetzt einmal für alles. das hier ist alles unbezahlte Werbung. Ich habe das bedauerlicherweise vollständig selbst bezahlt, alles. Und keiner der Hersteller weiß von dieser Podcast-Folge oder sponsert sie. So. Genau, also ich hatte dann jetzt dieses Tablet so. Bevor wir da tiefer einsteigen, lass uns noch mal kurz nach dem Warum fragen. Gab es außer ich will auch echte Gründe für den Wechsel? Ja, die gab es tatsächlich. Ich habe mich damals seit 5 Jahren im Bullet Journal organisiert und pro Jahr brauchte ich im Durchschnitt so 4 Notizbücher. Das ging nicht nur richtig ins Geld, denn sehr gutes Papier kostet leider auch sehr gutes Geld. Ich hatte vor allem zunehmend das Problem, dass ich auf Informationen nicht zugreifen konnte, wenn ich sie brauchte, weil sie in einem archivierten Buch standen, das eben im Büro oder unterwegs nicht griffbereit war. Und dazu kam, dass ich, egal wie penibel ich meinen Index geführt habe, ewig suchte, um Dinge in meinem Bullet Journal wiederzufinden. Und dann, auch das war ein Grund, wenn auch eher ein kleiner, wenn ich unterwegs war, immer das große und relativ schwere Bullet Journal mitzuschleppen, war die Pest, es rauszukramen, einen Stift zu finden, dabei Fremden mein Bullet Journal zu zeigen. Das war alles irgendwie auch kein Spaß. Aber das Bullet Journal aufzugeben und mit rein digitalen Tools zu arbeiten, war für mich tatsächlich schon damals keine Option. Ich habe digitale Tools genutzt, immer schon. Aber nur mein Bullet Journal nutzte und nutze ich regelmäßig und konstant. Apps, also viele Apps kommen und gehen. Es gibt einige Apps, die sind ständige Begleiter, aber ich nutze sie mal mehr, mal weniger intensiv. Aber mein Bullet Journal ist immer mein Fallback. Also das ist mein ausgelagertes Gedächtnis und meine ausgelagerte Motivation, meine Impulskontrolle, mein Ideenspeicher. Ich komme einfach immer darauf zurück. Genau, und dazu kommt, ich kann mit der Hand tatsächlich einfach besser denken. Ich muss Dinge aufschreiben, also aufschreiben, nicht tippen, um Ideen und Konzepte und sowas zu entwickeln oder auch mir Stimmungen von der Seele zu reden, in Anführungsstrichen. Wirklich mit anderen Menschen über schlechte Stimmung zu reden, ist keine Kernkompetenz von mir. Sie aufzuschreiben, fällt mir da schon leichter. Und ich wollte also damals dann das Beste aus beiden Welten. Ich wollte digital und analog. Jeweils die Vorteile minus die Nachteile. Und so wechselte ich also zu einem Digilogen Bullet Journal. Ja, das Wort gibt es im Duden nicht, ist mir aber egal, es passt, denn ich habe ein Bücher auf einem digitalen Gerät, aber ich führe es handschriftlich, also analog, mache daraus ein digiloges Bullet Journal. So, kommen wir mal wieder zur Hardware. Würde ich die Hardware nochmal kaufen? Also ich habe mir, wie gesagt, ein Samsung Galaxy S9 Ultra gekauft. Meine Idee war damals, wenn ich schon so viel Geld ausgebe, dann kann ich auch gleich das größte Modell nehmen und das Tablet dann nicht nur als Bullet Journal, sondern auch als Ersatz-PC nutzen. Das würde ich heute nicht mehr machen. Ich würde mir heute auch jederzeit wieder ein Tablet von Samsung kaufen, vor allem, weil ich inzwischen auch ein Samsung-Handy und einen Samsung-Laptop habe und die nahtlose Synchronisation über alle Geräte in Echtzeit ist einfach ein riesiger Gewinn. Zeitlich und vor allem für meine Nerven. Und außerdem halte ich Samsung Notes, also die Samsung-eigene App, um Notizen zu machen, außerhalb des Apple-Universums derzeit für die beste Notizen-App auf dem Markt. Und die ist halt tatsächlich nur für Samsung-Geräte verfügbar, was ein Minuspunkt ist, zugegebenermaßen. Aber ja, so ist es halt. Und dazu kommt der S-Pen, also der Stift, der zum Tablet gehört. Und der ist ein echter Genuss. Der liegt grandios in der Hand. Er schreibt flüssig und leichtgängig. Die Spitzen sind kinderleicht austauschbar. Und er hat auch mit meiner Schrift eben kein Problem. Ich würde heute allerdings ein kleineres Gerät kaufen. Ja, ich benutze mein Tablet manchmal als Ersatz für meinen Laptop, aber ausschließlich zum Schreiben. Und Textverarbeitung funktioniert auch mit einem kleineren Monitor. Und für das Bullet Journal selbst ist mir mein Tablet tatsächlich zu groß. Bei mir liegt das immer so ein bisschen leicht schräg vor mir, damit ich, also wie gesagt, meine Schrift ist so stark geneigt und dafür muss das Tablet schräg liegen, damit ich ordentlich schreiben kann. Das ist aber blöd, weil das halt so groß ist, denn dann drückt immer irgendeine Ecke in, sagen wir, weiche Teile meiner Anatomie, wenn ich am Schreibtisch sitze. Das ist nicht sehr angenehm. Und außerdem hänge ich auch ständig mit irgendeinem Ärmel auf dem Bildschirm und dann blockiert der Bildschirm das Schreiben, weil ist ja berührungsempfindlich. Nervig. Und natürlich ist auch das Mitnehmen mit einem kleineren Gerät einfacher. Also das ist tatsächlich auch mein Ultra ist sehr leicht. Das ist jetzt kein Gewichtsproblem, sondern eher ein Größenproblem, weil du musst halt immer die große Handtasche mitnehmen, wenn du das Tablet dabei haben willst. So. Aber egal, es ist jetzt, wie es ist. Ich habe mir damals dieses Tablet gekauft. Die Überlegungen waren auch nicht ganz falsch. Die Praxis hat, naja, bewiesen, dass ich falsch gedacht hatte. Aber nach der Hardware musste ich schließlich noch die passende Software finden. Und das ist fürs Bullet Journaling einfach eine gute Notizen-App. Und ich hatte mich damals tatsächlich nicht nur wegen der angepriesenen KI, dem guten Stift und dem Testgerät in Karlsbad für ein Samsung-Tablet entschieden, sondern auch, weil die damit warben, dass man ein Jahr lang kostenlos GoodNotes für Android nutzen konnte. GoodNotes für Android war damals ganz neu. Vorher gab es die App nur für Apple. Und tatsächlich alle Videos über digitales Journaling, die man auf YouTube finden konnte, zeigten damals faktisch GoodNotes auf einem iPad. Und zu Recht. Im Apple-Universum gibt es meiner Meinung und meines Wissens nach keine App, die mehr kann und besser ist als GoodNotes. Das gilt nur leider nicht für die Android-Variante. Der fehlen, und übrigens bis heute, so viele wirklich grundlegende Funktionen, dass es schon nicht mehr lustig ist. Man kann zum Beispiel keine Seiten verschieben. Entschuldigung? Hä? Links sind nicht mehr anklickbar. Also wer diese App-Variante damals als Mark III freigegeben hat, der war entweder besoffen oder in Wirklichkeit ein Konkurrent von GoodNotes. Ich war jedenfalls sehr schnell sehr ernüchtert und brauchte dann also eine andere App. Und ich habe dann ein paar Apps ausprobiert und bin am Ende aber bei Samsung Notes hängen geblieben. Das ist das Bordmittel sozusagen. Alle Samsung-Geräte kommen vorinstalliert mit Samsung Notes. Und das hat tatsächlich ein paar Schwächen bei der kreativen Seite. Es bringt zum Beispiel keine eigene Sticker-Bibliothek mit und auch die Brushes, also was so eher künstlerische Stiftspitzen sind, sind so meh. Und auch die Handschriftenerkennung, also die Funktion, die deine Handschrift in Computerschrift verwandelt, hat ja mittelgroße, große Schwächen. Aber von allen Apps, die ich getestet habe, erfüllt Samsung Notes die meisten meiner Anforderungen. Und die habe ich tatsächlich vorher zusammengeschrieben. Das würde ich dir empfehlen, das auch zu tun, bevor du Notizen-Apps austestest. Sonst bist du nämlich monatelang in einem Rabbit Hole von gigantischen Ausmaßen verschwunden. Also meine Anforderungen für eine Notizen-App waren ganz konkret die Suchfunktion. Das war mir super wichtig. Ich wollte eine App, in der ich einfach ein Stichwort eingeben kann und die App spuckt mir alle Dokumente oder Seiten aus, auf denen dazu was notiert ist. Das klappt mit Samsung Notes nicht nur innerhalb eines Bullet Journals, also eines Dokuments, sondern auch global über alle Notizen und Notizbücher hinweg, die ich in dieser App versammelt habe. Ganz hervorragend. Ich wollte verschiedene Stifte, also dass ich verschiedene Stifte auswählen kann, mit denen ich schreiben oder zeichnen kann. Vor allem ein Stift, der wie ein Füller schreibt, also optisch, war mir wichtig. Damit mache ich 99% meiner Notizen. Der sollte schön auf Druck reagieren und sehr fein schreiben. Und gleichzeitig wollte ich einen Fineliner, Textmarker und am liebsten auch einen Brushpen. Wie gesagt, den hat Samsung Notes, der taugt aber leider überhaupt nichts. Dazu kommt auch noch bei mir jetzt eine Bleistiftspitze. Die benutze ich tatsächlich häufiger, als ich dachte. Also Bleistift-Buntstift. Also ja, es hat eine Auswahl an Stiften, vor allem aber hat es einen sehr, sehr guten, eine sehr, sehr gute Füllervariante. Kriterium Nummer drei war Flexibilität. Ich wollte Dateien verschiedener Formate importieren können. Ich wollte unterschiedliche Seiten in meine Bullet Journals integrieren, eigene Sticker einfügen, Seiten jederzeit verschieben, löschen oder einfügen und auch Links innerhalb der Dokumente verwenden können. Und all das kann Samsung Notes völlig problemlos. Dann war mir die Optik wichtig. Ich brauchte eine App, die aufgeräumt und nicht nach hat die IT selbst gebaut aussieht. Die Möglichkeit, meine Notizen und Notizbücher in Ordnern zu sortieren, unterschiedliche Coverfarben oder sogar eigene Bücher zu importieren, all solche Dinge wollte ich gerne haben und all diese Dinge bietet Samsung Notes. Übrigens neu bietet es auch KI, Braucht man das? Macht das Spaß? Oh ja. Es gibt Text-KI. Die habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich ja ohnehin versuche, Notizen so knapp wie möglich zu machen. Aber du kannst damit, wenn du viel Text geschrieben hast, den markieren und der KI sagen, mach mir mal eine Zusammenfassung. Und es gibt aber auch Bild-KI. Da kannst du eine Skizze machen. Und glaube mir, ich habe es mit Skizzen probiert, bei denen man nur mit sehr viel Fantasie erkennt, was es sein soll. Und dann kannst du der KI sagen, wandel mir das mal in ein Bild um. Und dann kannst du halt auswählen, was für eine Bild. Wie heißt das? Was für eine Bildform? Nee, was für ein Genre du haben willst. Also ob du einen Cartoon haben willst, eine Bleistiftskizze, ein Gemälde, Wasserfarben, sowas halt. Und das funktioniert tatsächlich ausgezeichnet. Und ich benutze das inzwischen, um Deko-Elemente für meine Seiten zu erstellen. Also, nach wirklich ausgiebigen Tests war damals Samsung Notes für mich am Ende die beste Wahl. Ist es auch bis heute noch, auch wenn ich immer mal wieder rechts und links blicke. Wenn du aber kein Samsung-Gerät hast, dann kann ich auch folgende zwei Apps empfehlen, und zwar einmal Flexil und einmal Penly. Die sind beide gut, die sind auf der kreativen Seite beide besser als Samsung Notes. Sie haben aber beide leider eine nur sehr eingeschränkte Suchfunktion, deshalb waren sie für mich ganz schnell raus. Also, ich hatte dann also, wann eigentlich? Ich glaube im August 2023, ich hatte die richtige Hard- und Software. Und trotzdem fühlte sich der ganze Prozess des Bullet Journalings irgendwie, ich weiß auch nicht, so seelenlos an. Es fehlte der Bullet Journal-Effekt. Ich wollte mein Buchgefühl zurück. Es war also ganz schnell klar, dass ich mit den Bordmitteln alleine nicht auskam. Dazu muss man wissen, dass ein Notizbuch, so heißt das in einer Notizen-App, nämlich in der Regel nicht so viel mit dem gemein hat, was wir als Bullet Journal-Liebhaber darunter verstehen. Das ist einfach nur eine Sammlung leerer Seiten, die hintereinander weggescrollt werden können und im besten Fall ein hübsches Cover haben. Aber eben nicht dieses Buchgefühl oder die Buchoptik. Und dann habe ich also angefangen, digitales Bullet Journal zu googeln und bin erst auf Etsy und dann bei der Planertante, die heute übrigens nicht mehr so heißt, aber immer noch wunderschöne digitale Planer verkauft, fündig geworden. Wenn ich dran denke, verlinke ich dir übrigens sowohl die Apps als auch mein Tablet als auch die Planertante in den Shownotes. Aber wir haben eine 50-50-Chance, dass ich dran denke, wenn ich hier fertig bin. Wenn ich es vergessen habe, schreib mir gerne nochmal. Oder, ach, warte, wir nutzen das kurz für einen kleinen Werbeblock. Denn du kannst natürlich auch einfach das Magazin abonnieren. Den Link findest du in jedem Shownotes. In jeder Shownotes. Naja. Das Magazin kommt einmal im Monat kostenlos per E-Mail. Du musst dich dafür allerdings eintragen, damit ich deine E-Mail-Adresse habe, logischerweise. Und als Abonnent meines Magazins hast du auch Zugang zum Downloadbereich. Das wird unter Umständen ganz am Ende dieser Folge nochmal relevant, aber merk dir das schon mal. Im nächsten Magazin, jedenfalls das Mitte Dezember erscheint, habe ich diese Podcast-Folge hier auch nochmal als Magazinbeitrag drin zum Nachlesen. Und da sind die natürlich alle verlinkt. Also, wenn du dir nicht die Mühe machen willst, mir zu schreiben, falls ich vergessen habe, es in die Shownotes zu packen, dann geh einfach auf zeitplanerin.de/newsletter und abonniere da das Magazin. Dann kriegst du Mitte Dezember die Magazinausgabe und findest da garantiert alle Links. So, Werbung Ende. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau. Also ich habe dann als auf Etsy und dann bei der Planertante also digitale Bullet Journals gekauft. Das sind im Prinzip PDF-Dateien, die aber aussehen wie Notizbücher. Also bei der Planertante habe ich zum Beispiel so ein Vintage-Notizbuch gekauft. Das hat eher so ein bisschen angegraute Seiten mit Punktraster natürlich und hat ein Einband aus so, also das aussieht wie altes Leder. Sehr, sehr hübsch. Und in der simpelsten Variante hast du diese Bücher einfach wie so ein leeres Notizbuch aufgebaut. Also du hast, das sieht aus, als ob du ein Notizbuch aufgeschlagen hast, mit nichts weiter drin, außer punktierten leeren Seiten. Du kannst diese Notizbücher aber auch mit klickbaren Seitentabs bekommen. Also das sind dann so, als ob du in einem analogen Buch so ein Raster eingeklebt hast, damit du schneller deine Monatsseiten zum Beispiel wiederfindest. Und so funktionieren auch die digitalen Seitentabs. Du kannst die mit Monatsseiten haben. Es gibt sie aber zum Beispiel auch zusätzlich zu den Monatsseiten mit Seiten für die Wochen, also mit Tabs für die Wochen und sogar für die einzelnen Tage. Da musst du dann im Lesemodus, kannst du dann draufklicken und springst dann jeweils zum Monat oder zur Woche oder zum jeweiligen Tag. Genau. Ob man das braucht, muss jeder selbst austesten. Ich füge relativ oft Seiten hinzu oder entferne Seiten aus meinem Bullet Journal und das wird umständlicher, wenn man dabei auch noch darauf achten muss, die richtigen Seiten mit den richtigen Tabs zu kopieren und so weiter. Ich habe deshalb irgendwann festgestellt, okay, mir reichen reine Monatstabs. Ich hatte das Bullet Journal von der Planertante, das ich benutzt habe, hatte auch Wochentabs, das war mir zu viel. Und 2025 werde ich wahrscheinlich sogar gar keine nutzen, aber das erzähle ich dir auch gleich nochmal. Genau, also ich hatte dann diese gekauften Bullet Journals und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, das kann jetzt eigentlich nicht so schwer sein. Ich mache das selber. Habe ich gemacht und du kannst dich darüber freuen am Ende dieser Podcast-Folge. Genau, so. Ich habe also im letzten Jahr wirklich, wirklich viel rumprobiert mit meinem Digilogen Bullet Journal und ich habe dabei eine Menge über mich bzw. über meine Bedürfnisse in Sachen Planung gelernt. Und das will ich gerne noch mit dir teilen, bevor die Warterei endlich ein Ende hat. Das ist hier so ein bisschen wie Heiligabend, wenn man auch warten muss, bis das Glöckchen klingelt vor der Bescherung. Ja, also, was habe ich gelernt? Erster Punkt, nie wieder ohne Suchfunktion. Allein wegen der Suchfunktion kann und will ich nicht wieder in die analoge Welt zurück. Die Suchfunktion ist so eine riesige Erleichterung. Ich muss kein Inhaltsverzeichnis mehr aktuell halten. Ich muss nicht vorher berechnen, wie viel Platz eine Collection braucht, sondern kann einfach jeden Tag, wenn ich das will, eine Notiz zum selben Thema machen und finde am Ende trotzdem alle wieder. Für mich ist das so extrem wichtig, weil ich mein Bullet Journal eben auch nutze, um berufliche Notizen aufzubewahren oder Ideen für die Zeitplanerin zu skizzieren. Und von diesen Sachen weiß ich dann hinterher zwar meistens, dass ich sie irgendwo notiert habe, aber ich weiß nie wo. Und jetzt kann ich einfach nach Stichwörtern suchen und zwar nicht mal, ich muss nicht mal wissen, in welchem Dokument ich suchen muss, sondern ich kann einfach in der App nach dem Stichwort suchen, statt stundenlang Bujos durchzublättern und das ist wirklich, das ist eine gigantische Hilfe für mich. Zweiter Punkt, den ich gelernt habe, meine Handschrift bleibt ein Problem. Die ist zwar kein Problem mehr beim Erfassen, aber sie ist sehr wohl ein Problem beim Erkennen. Was ich damit meine, gebe ich in der Suchfunktion ein Stichwort ein, findet Samsung Notes das theoretisch auch im handschriftlichen Teil der Notizen. Bei meiner Schrift funktioniert das aber nur sehr unzuverlässig. Die ist einfach zu klein, zu eng und meine Buchstaben sind zu uneindeutig. Also mein U und mein N sieht zum Beispiel identisch aus. Und deshalb arbeite ich mit Überschriften, die ich in Computertext wandle. Die enthält jeweils das wichtige Stichwort, nach dem ich potenziell suche, hoffentlich. Und das hilft nicht nur der Suchfunktion, sondern, das ist ein interessanter Nebeneffekt, es macht tatsächlich auch meine Einträge übersichtlicher, weil ich halt, wenn ich tatsächlich selber suche, einfach nur über die Überschriften scanne. Das hat sich als sehr praktikabel erwiesen. Eine weitere Erkenntnis, Metallspitzen für den Stift sind super. Standardmäßig kommt der S-Pen mit einer Spitze aus Kunststoff. Die funktioniert prima. Du musst nichts wechseln, was funktioniert, ja, aber sie nutzt sich schneller ab, vor allem wenn du mit relativ viel Druck schreibst und sie ist nicht ganz so präzise wie eine Metallspitze, was bei meiner kleinen Schrift eben schon ins Gewicht fällt. Wechselspitzen aus Metall und aber auch aus Kunststoff findest du überall für relativ kleines Geld. Du musst nicht die Originale benutzen. Ich habe auch irgendeine No-Name-Marke. Und das Auswechseln, ganz im Ernst, das kann ein Sechsjähriger. Also das ist wirklich, da muss man keine Angst vor haben, Ersatzminen da zu haben und zu experimentieren mit verschiedenen Materialien, kann ich sehr empfehlen. Ich mag Metallspitzen sehr und ich kann bisher auch nicht bestätigen, dass das die Oberfläche des Tablets zerkratzen würde. Also bei mir sind keine Kratzer zu sehen. Jedenfalls nicht, dass ich sie merken würde. Das Tablet ist ganz schön dreckig. Insofern kann ich es nicht hundertprozentig sagen, aber sie fallen zumindest nicht negativ auf beim Schreiben. Nächste Erkenntnis, die Papierfolie zum Anklipsen war eine Fehlinvestition. Ich weiß nicht, ob du diese Paperlike-Folien kennst. Paperlike ist tatsächlich ein Markenname, relativ berühmt in unserer Bubble. Die gibt es natürlich nur für Apple. Das sind so angeraute Folien, die man direkt auf das, auf den Bildschirm klebt. Und die sollen so ein Schreibgefühl vermitteln, das sich mehr nach echtem Papier anfühlt. Ja. Samsung bietet eine Alternative. Und die fand ich auf den ersten Blick ziemlich clever, cleverer als so eine aufklebbare Folie. Das ist nämlich so eine, sie nennen sie auch Folie, aber es ist eigentlich keine Folie. Es ist so ein relativ dicke Plastikmappe, Plastikviereck halt, dass du per Magnet an den Rand deines Tablets anbringst und dann so über den Bildschirm klappst. Also das liegt nur drauf, das ist nicht festgeklebt. Der Vorteil ist, du kannst blitzschnell zwischen glattem Bildschirm und rauer Folie wechseln und musst dich nicht festlegen. Das hat mich damals überzeugt. Der Nachteil, und der ist gigantisch, wenn du mich fragst, wenn die Folie nicht fest auf dem Bildschirm aufgebracht ist, und das ist sie halt nicht, dann musst du sie immer so ein bisschen nach unten drücken, damit die Folie Kontakt zum Bildschirm hat, weil sonst nämlich der Bildschirm deinen Stift oder deine Hand nicht mehr erkennt, weil die Berührungsempfindlichkeit nicht mehr gegeben ist, weil du halt nicht mehr den Bildschirm berührst. Ja, das Schreiben fühlt sich mit dieser Folie wirklich schöner an, aber dieses Runterdrücken, Festhalten, Umklicken, das ist mir einfach alles viel zu nervig. Ich benutze die Folie deshalb faktisch nie. Das war eine nicht ganz billige Fehlinvestition. Nächste Erkenntnis: Lesezeichen sind wichtiger als klickbare Tabs. Ich benutze derzeit mein eigenes Bullet Journal, mein Digilogis, und das hat Monatstabs am Rand. Und die sind verlinkt, wie ich das gerade erklärt habe, wenn ich also das Buch im Ansichtsmodus öffne. Die Links funktionieren übrigens nicht, wenn du im Schreibmodus bist. Das gilt aber für jede Notizen-App und jedes digitale Bullet Journal. Also wenn ich die im Ansichtsmodus öffne, dann kann ich darauf klicken und springe dann zur ersten Seite des entsprechenden Monats oder auf die allererste Seite des Bullet Journals, wenn ich auf das Zeitplanerin-Symbol rechts unten auf jeder Seite klicke. So, das ist an sich super praktisch, aber ich nutze es tatsächlich kaum noch. Ich habe nämlich Lesezeichen für mich entdeckt. Danke an meine Digilogis Bujo Beta-Tester-Gruppe. Da haben wir das nämlich digitiert, diskutiert, wollte ich sagen. Ich mache das so. Ich habe alle Seiten, die ich ständig brauche, die aber zum Beispiel am Anfang meines Bullet Journals stehen, sowie die aktuellen Monatsseiten und den aktuellen Tag mit einem Lesezeichen markiert. Wenn ich jetzt die Seitenübersicht aufrufe, kann ich nach den Lesezeichen filtern. Alle anderen Seiten, also alle, die kein Lesezeichen haben, werden mir dann in der Übersicht ausgeblendet und ich kann dann jede Seite direkt aus der Übersicht anklicken. Das heißt, die Lesezeichenseiten, das passt, also das ist nicht so viele. Das ist nicht so viele. Das sind nicht so viele. Das ist also relativ überblicklich. Sag mal. Also, 1, 2, 3 nochmal von vorne. Meine Lesezeichenseiten sind nicht so viele. Das ist also auch in der Seitenübersicht relativ übersichtlich. Jetzt habe ich es. Und deshalb arbeite ich einfach immer direkt aus dieser Seitenübersicht heraus, also nicht mehr über die Tabs. Die Monatstabs nutze ich nur noch, um nachzuschauen, zum Beispiel, welche Seiten ich in meinem Monatssetup von Monat XY angelegt habe, wenn ich Inspiration für den neuen Monat brauche. Und deshalb werde ich das wahrscheinlich, also ich werde mir wahrscheinlich für 2025, mal gucken, ob ich dazu komme, noch eine Bujo-Version ohne Tabs anlegen oder ich benutze einfach auch wieder meine eigene und ignoriere die Tabs so wie jetzt. Nächste Erkenntnis: Am Handy funktioniert das Bujo nur bedingt. Ein wichtiges Argument für ein Samsung-Tablet war die Synchronisation auf das Handy und den Computer. Theoretisch funktioniert das auch. Praktisch ist das für mich aber viel weniger nützlich als gedacht, jedenfalls was das Bullet Journal selbst angeht. Sticker, Bilder, Dokumente, sogar meine Zwischenablage, das ist übrigens echt cool. Dass ich das in Echtzeit über alle drei Geräte abgleiche, das ist sensationell. So kann ich zum Beispiel meine Sticker für den Monat am Rechner erstellen und speichern, das mache ich in Canva, und sofort danach am Tablet in mein Bullet Journal einfügen. Das ist echt cool. Aber das Bujo selbst bearbeite ich wirklich nur am Tablet. Und warum? Weil mein Handy mit der schieren Datenmenge so überfordert ist, dass es ewig braucht, um die Seiten aufzubauen und zu synchronisieren und dann auch noch beschreibbar zu machen. Weil ich kein Handy habe, das mit dem S-Pen kompatibel ist und weil ich einfach nie getippte Notizen erfasse. Also, ich nutze das Bujo am Handy und dem PC, aber nur, um was nachzusehen. Also, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und irgendeine Info brauche. Dinge, die ich im Bullet Journal erfassen will, schreibe ich unterwegs in meine WhatsApp-Gruppe mit mir selbst oder wenn ich eben im Büro bin oder zu Hause im Homeoffice, habe ich das Tablet ja direkt hier liegen und dann schreibe ich es direkt am Tablet ins Buch. Genau, und wenn ich Dinge in der WhatsApp-Gruppe habe, das gehört zu meiner Abendroutine, wenn ich die Tagesplanung abends mache, checke ich auch WhatsApp. Spätestens in der Wochenplanung checke ich meine WhatsApp-Gruppe mit mir selbst und sortiere dann die Dinge, die ich mir da notiert habe, dahin, wo sie hingehören. So, nächste Erkenntnis. Ich vermisse meine kreativ-chaotischen Zen-Momente. Im Großen und Ganzen bin ich glücklich mit meiner Entscheidung, aus Papiernotizbüchern in ein digitales Bullet Journal zu wechseln. Die Vorteile überwiegen für mich jedenfalls eindeutig die Nachteile, aber ein Nachteil macht mich tatsächlich manchmal ein bisschen traurig. Meine kreativen Zen-Momente finden so nicht mehr statt. Früher habe ich zur Gestaltung meiner Monatsseiten ja meinen Schreibtisch immer metertief unter Stiften, Stickern, Schablonen, Stempel, Washi-Tape, Postkarten, Kleberscheren und weiß der Geier was noch alles versteckt. Hier herrschte einmal im Monat das reine Chaos und darin blühte meine Kreativität auf. Ich habe das voll genossen, meine Monatsseiten mit allem, was mir zur Verfügung stand, zu gestalten. Ich bin nicht fürchterlich talentiert künstlerisch, deshalb war ich auch nicht immer zufrieden, aber der Prozess, den habe ich sehr geliebt und der hat mir sehr gut getan. Ich gestalte meine Monatsseiten heute immer noch kreativ, also ich lettere immer noch, ich nutze immer noch Sticker, Farben und so weiter, aber all das, was ich früher gezeichnet oder gestempelt habe, erstelle ich jetzt digital und füge es dann einfach ein. Und das nimmt dem Prozess so ein bisschen den Zauber irgendwie. Und das klingt wie ein Vorteil, ist aber für mich ein Nachteil. Ich kann faktisch keine Fehler mehr machen. Ich habe Fehler, also so Gestaltungsfehler vor allem früher, immer für eine kreative Herausforderung genutzt. Also die Challenge war, einen Fehler so zu integrieren, dass er nicht mehr auffällt. Heute lösche, verschiebe oder korrigiere ich einfach, was mir nicht gefällt, bis ich zufrieden bin. Das kommt dem Ergebnis unzweifelhaft zugute, aber auch hier verliert der Prozess so ein Stückchen Seele und Bedeutung. Ja, und das bringt mich direkt auch zu der nächsten Erkenntnis, denn was ich auch vermisse, sind Stift und Papier, manchmal jedenfalls. Das Schreibgefühl auf dem Tablet ist sehr gut, aber ab und an vermisse ich den Umgang mit echten Stiften auf echtem Papier und das betrifft vor allem das Lettering, also wieder die kreative Seite. Denn ich be besitze wunderbare Brushpens in allen Stärken, in verschiedenen Farben und die benutze ich heute kaum noch. Das tut mir tatsächlich ein bisschen weh. Zumal, wie gesagt, das digitale Pendant zum Brushpen nicht zu gebrauchen ist. Das heißt, ich wollte gerade sagen, ich brushpenne also nicht mehr. Ja, kann man schon so sagen. Sondern ich arbeite in den Letterings in meinem Digilogen Bullet Journal eher mit Faux-Kalligraphie, also mit falscher Kalligraphie. Google das mal, wenn du nicht weißt, was das ist. Das ist so ein bisschen, das ist wirklich so ein bisschen traurig. Und ich habe mir vorgenommen, 2025 wieder dazu überzugehen, meine Geburtstagskarten, die ich ja ab und zu immer noch verschicke, per Hand selbst zu gestalten und da die Brushpens wieder zum Einsatz zu bringen. Mal sehen, wie gut ich da bin, das umzusetzen. Genau, aber es gibt noch einen zweiten Punkt, wo ich Papier und Stift vermisse, nämlich bei Schmierzetteln. So ein Schmierzettel, der neben mir liegt, auf dem ich nur mal schnell ein Stichwort werfe, das mich nervt, wenn ich mich eigentlich gerade konzentrieren will, das fehlt ab und an. Irgendwie habe ich eine Hemmung, so wilde Schmierereien ins Bullet Journal zu schmieren. Das hatte ich allerdings auch schon bei der analogen Version meines Bullet Journals. Warum auch immer, keine Ahnung, es macht nicht so viel Sinn. Aber wenn ich mir vornehme, es ins Bujo einzutragen, dann reiße ich mich raus aus meiner Arbeit, weil ich es dann ordentlich eintragen will. Und das ist halt nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern es geht ja nur darum, das ganz schnell irgendwo zu deponieren, aber eben nicht aus der Konzentration gerissen zu werden. Deshalb, ja, über kurz oder lang wird hier wohl auch der Schmierzettel wieder einziehen. Aber ich habe noch etwas gelernt, was ein Vorteil ist, nämlich übertragen ist endlich kein Nervthema mehr. Aufgaben, die ich nicht geschafft habe, auf den nächsten Tag übertragen oder von der Sammelliste des einen auf die Sammelliste des nächsten Monats oder am schlimmsten ein neues Bullet Journal aufzusetzen und all die noch benötigten Collections zu übertragen. Boah, es nervte und zwar hart. Eigentlich gehört das Übertragen zur Bullet Journal-Praxis und soll nerven, so sehr, dass du die Dinge lieber noch schnell erledigst oder zumindest bei jedem Punkt genau überlegst, ob er wirklich wichtig genug ist, um ihn zu übertragen. Ja, ich verstehe das schon. Ich weiß den Gedanken dahinter auch zu schätzen, Achtsamkeit und so weiter, aber Achtsamkeit und mein Gehirn funktionieren nur ungefähr dreimal im Monat miteinander. Dreimal im Monat, schön wäre es, dreimal im Jahr, wollte ich sagen. Den Rest der Zeit will und kann ich nicht nachdenken, abwägen und präsent sein, sondern ich will einfach nur stumpf das Zeug von A nach B übertragen und erst dann wieder darüber nachdenken, wenn B da ist. Und das geht halt im Digilogen Bullet Journal tatsächlich super. Markieren, kopieren, einfügen, fertig. So, und eine letzte Erkenntnis habe ich noch, nämlich ich arbeite, seit ich Digilog arbeite, sehr viel mehr jährlich statt monatlich. Was meine ich damit? Weil das Übertragen so leicht ist und ich die Seiten jederzeit alle im Überblick habe und ich pro Jahr viel weniger Notizbücher brauche, arbeite ich viel mehr mit jährlichen Trackern als mit monatlichen. Das betrifft bei mir zum Beispiel mein Schmerztagebuch und alle Tracker, die damit zusammenhängen. Und die führe ich jetzt in einer Tabelle, die das ganze Jahr abbildet. Das macht es natürlich viel, viel einfacher, Muster und Zusammenhänge zu erkennen, als wenn ich die monatsweise habe und dann immer erstmal an ganz unterschiedlichen Stellen oder sogar in ganz unterschiedlichen Notizbüchern danach suchen und versuchen muss, die zu vergleichen. Und auch meine gelesene Bücher-Tracker, die führe ich zwar immer noch nach Monaten, aber nicht mehr in den Monaten, wenn das irgendwie Sinn für dich macht, sondern die sind am Anfang des Bullet Journals in einer Collection. Wie gesagt, da unterscheide ich zwar noch, wann ich welches Buch gelesen habe nach Monaten, aber das sind einfach fortlaufende Seiten und da füge ich einfach immer neue Seiten ein, wenn die voll sind, so dass ich eine Gesamtübersicht der gelesenen Bücher über das Jahr habe. So, diese Folge ist schon extrem lang und eigentlich wäre ich jetzt am Ende, aber ich will dir deine Belohnung natürlich nicht vorenthalten. Ich habe für dich, nein, eigentlich für mich, aber du kannst davon profitieren, wie gesagt, ein Digilogues Bullet Journal erstellt. Und das kannst du dir kostenlos jetzt im Downloadbereich herunterladen. Wie gesagt, zum Downloadbereich hast du Zugriff, wenn du das Magazin abonniert hast. Den Link dazu findest du übrigens, wenn du das Magazin schon abonniert hast, in jeder Mail, mit der ich dir ein Magazin schicke, meistens unten im PS. Und du kannst dort das Digiloge Bullet Journal runterladen und bekommst ein PDF, das du dann in jede Notiz-App importieren und darin wie ein normales Bullet Journal beschreiben kannst. An dieser Stelle nochmal tausend Dank an meine Beta-Testerinnen, die wirklich ein paar Monate investiert haben, um das Bojo auf Herz und Nieren zu prüfen. Fehler und unpraktische Details, die du jetzt noch findest, gehen also ausschließlich auf mein Konto. Und wenn du dich entschließt, dieses Bullet Journal zu nutzen 2025, dann lohnt es sich, immer mal wieder auch im Download-Bereich vorbeizuschauen. Denn ich werde, über das Jahr verteilt auch immer wieder Sticker-Sets zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel Sticker, die ich mir selbst erstelle für meine Monatsübersichten oder auch für meine Planungen, also so Planungssticker, die du dann einfach runterladen und nutzen kannst, dann musstest du es dir nicht selbst erstellen. So, jetzt aber wirklich, wir sind am Ende. Ich wünsche dir einen fantastischen, schönen, besinnlichen, leckeren Start in die Adventszeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich weiß noch nicht, zu welchem Thema. Bin total blank gerade, aber irgendwas wird sich schon finden. Bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.
Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.